Heute zu Gast Katja Efferts, zum wiederholten Male, diesmal nicht in beruflicher Mission, sondern in der Mission der Ukraine. Wir erfahren derzeit ungeheures Leid in der Ukraine. Wir sehen schreckliche Bilder. Wir haben Krieg mitten in Europa. Das verursacht sehr, sehr viel Leid bei den Menschen und es flüchten sehr, sehr viele. Und wir erleben aber auf der anderen Seite auch eine wahnsinnige Hilfsbereitschaft der europäischen Gemeinschaft. Wir erleben in Deutschland eine wahnsinnige Hilfsbereitschaft und exemplarisch für diese vielen tollen Menschen, die helfende Hände für dieses Schicksal der fliehenden Ukrainer ja hergeben oder ihr Geld bereitstellen, habe ich die Katja heute bei mir mit einem Bericht, wie sie selber mit einigen Arbeitskollegen eine Busreise in die Ukraine organisiert haben, also an die ukrainisch-polnische Grenze, diesen Bus vollgeladen haben mit Hilfsgütern, um auf dem Rückweg diesen Reisebus mit 39 Personen wieder zurückzunehmen und diese Familien auf andere Familien in Mönchengladbach zu verteilen, um so ein kleines bisschen Hilfe zu leisten bei diesem großen Leid, das hier passiert. Dieser Einblick, was da eigentlich zu beachten ist, was da eigentlich auch tatsächlich passiert ist, warum eigentlich diese Busfahrt auch zweimal fast gescheitert wäre und womit eigentlich auch ganz, ganz viele andere Helfer tagtäglich zu kämpfen haben und bis an die Schmerzgrenze gehen, dafür habe ich Katja einfach mal gebeten, das einfach mal so zu schildern, sachlich und nüchtern, so sachlich und nüchtern, wie es geht. Und es ist eine ganz wunderbare Geschichte in einer gewissen Art und Weise rausgekommen, was man eigentlich alles möglich machen kann, wenn man nur will, wenn man seine Fähigkeiten für das Gute, für das Richtige einsetzt. Und freue ich mich auf eine mal andere, aber eine sehr eindrucksvolle Tatsachenbeschreibung und Episode in der heutigen Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Katja, ich grüße dich zum wiederholten Male hier bei mir im Podcast.
Hallo Christian, ja, vielen Dank von meiner Seite für die Einladung zu diesem besonderen Thema hier heute.
Der ist ja im Prinzip eine kleine Bonusfolge zu einem sehr traurigen Anlass und ich finde es erstmal großartig, dass ihr das alles gemacht habt, auch stellvertretend für Tausende, Millionen von anderen Menschen, die gespendet haben oder sich individuell bereit erklärt haben, Leuten Unterschlupf zu geben, euren ganzen Unterstützern, die euch geholfen haben, Spenden bereitgestellt haben, mitgeholfen haben, die Familien zu verteilen, stellvertretend auch für alle anderen. Von dir möchte ich eure Story haben. Und zwar nicht nur, dass wir ja, wie gesagt, drei Opti-Mitarbeiter letztendlich da in Eigeninitiative sich die Zeit genommen haben, das da zu machen. Aber ich glaube, das ist auch stellvertretend für ganz viele andere, die vielleicht auch die Möglichkeiten haben, zu helfen. Und deswegen, Katja, fangen wir mal mit der Idee an. Wie ist das überhaupt gekommen, dass ihr sagt, so jetzt müssen wir da mal ran? Ich meine, die Bilder sind schrecklich, aber was hat euch dazu bewegt, keinen Überweisungsschein auszufüllen, sondern unmittelbar zu helfen?
Ja, also die Idee ist im Grunde so gekommen, dass Nico, der mein Bruder ist und eben auch Opti-Mitarbeiter, falschen Dienstagabends bei mir anrief und gesagt hat, Katja, ich habe hier eine ganz wilde Idee, ich kann das alles gar nicht mehr ertragen und ich habe das Gefühl, man muss mehr machen als nur Geld spenden und lass uns fahren, lass uns das Auto vollpacken mit Hilfsgütern und lass uns dahin fahren und drei Leute mit zurücknehmen. Besprich das bitte mit Markus und sag mir dann einfach Bescheid, ist auch okay, wenn du Nein sagst. Ja, und dann habe ich das erstmal sacken lassen und habe dann ja, mit Markus, ne, der ja eben auch Opti-Mitarbeiter ist und mein Mann ist, besprochen und der war auch komplett direkt dafür und hat dann gesagt, Mensch, aber mit dem Auto, da kriegen wir irgendwie nicht so viel bewegt, ich habe doch einen Busführerschein, lass uns die Aktion mit dem Bus machen. Es ist doch super sinnvoll zu sagen, wir fahren dahin, bringen Hilfsgüter runter, packen den Bus komplett voll und bringen Menschen eben mit zurück und bringen sie somit in Sicherheit. Das war so die Grundidee, die wir dann eines Abends einfach hatten.
Und wie setzt man das dann tatsächlich um? Das heißt, fängt man da an, dass man bei den Nachbarn klingelt und fragt, Mensch, könnt ihr uns helfen, irgendwie Spendengüter zusammenzusuchen? Oder wie war dann euer konkreter erster Schritt? Du bist ja hier unsere Organisationsqueen. Jeder, der mit uns zu tun hat oder jeder hier intern weiß, dass wenn jemand organisieren kann, dann ist es Katja. Und ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, dass du dich nicht schon am ersten Abend hingestellt hast und irgendwie irgendwelche Ablaufpläne gemacht hast, wo du wann, wie, wo, was machst oder wer da irgendwo alles mit involviert werden muss. Aber erzähl mal.
Ja, genau. Wie du schon richtig gesagt hast, also ich war natürlich erstmal wieder so derjenige, der 1000 Hinterfragen hatte und schon 3 Schritte weiter gedacht hat und versucht hat, alle Probleme irgendwie mit einzubeziehen. Also war unser erster Schritt tatsächlich eine WhatsApp an unseren Oberbürgermeister der Stadt Mönchengladbach, weil natürlich die ankommenden Flüchtlinge ja auch irgendwie dann auch verwaltet werden sollten, aufgenommen werden sollten und so weiter.
Wo habt ihr denn seine WhatsApp-Nummer hergehabt? Kanntet ihr den oder?
Ja, wir kennen uns privat, genau. Also er ist auch bei Nico auch mit, also sie waren zusammen auch auf der Schule und ja, durch viele politische Aktivitäten hier, genau, kannten wir den. Also von daher waren unsere Hürden, was das angeht, in erster Instanz relativ gering. Und ja, haben dann am nächsten Mittag auch direkt einen Anruf von ihm bekommen. Also an dem Abend natürlich schon eine Info, ja, lass uns morgen telefonieren, am nächsten Mittag dann einen Anruf. Und bis dahin haben wir auch wirklich erstmal die Füße stillgehalten, weil wir wollten es natürlich irgendwo gefühlt von oben auch so ein bisschen abgesegnet haben. Und dann haben wir das am nächsten Tag dann auch alles besprochen und dann war auch soweit alles in Ordnung. Die ja, Aktion war abgesegnet. Wir hatten vor mit circa 50 Leuten, also ungefähr einen Reisebus voll, eben dann Menschen mit zurückzubringen, überwiegend ja Frauen und Kinder logischerweise. Das haben wir dann soweit besprochen und haben gesagt, okay, dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall einen Spendenaufruf für die Hilfsgüter und natürlich auch für finanzielle Unterstützung, klar, weil natürlich auch viele Kosten, da gehen wir gleich gesondert vielleicht auch einfach nochmal drauf ein, ja auch noch dann auf die Aktion oder auf uns dann zugekommen sind. Wir brauchten jetzt also erstmal Hilfsgüter. Wir hatten Gott sei Dank auch eine ukrainische Familie hier in Mönchengladbach, die für uns auch als Kontakt fungiert hat. Auch das ist eine ehemalige Stufenkameradin von Nico vom Gymnasium gewesen. Und durch die haben wir Kontakte bekommen, auch an die ukrainische Grenze. Das heißt, wir wussten genau, ohne uns auf irgendwelche Fernsehbilder verlassen zu müssen, was wird wirklich vor Ort gebraucht, was wird gar nicht gebraucht. Ne? Also so kam es auch dazu, dass wir überhaupt gar keine Spendenaufrufe in Richtung Kleidung, Klamotten und so weiter gemacht haben, sondern wirklich Nahrungsmittel, Medikamente, Schlafsäcke, Verbandmaterial, also das, was wirklich im Kriegsgebiet direkt dann gebraucht wurde. Da haben wir über Social Media und natürlich über bekannte Verwandte, WhatsApp-Status und so weiter, haben wir dann einen Spendenaufruf gemacht. Wir haben für den Spendenaufruf unser Pfarrheim hier in Mönchengladbach-Spalk zur Verfügung gestellt bekommen, dass wir da die Anlaufstelle machen dürfen, um alles zu sammeln. Ja, und da haben wir dann ein paar fleißige Helfer aus dem Bekannten- und Verwandtenkreis gehabt, die die ganzen Sachen ja sortiert haben, koordiniert haben, beschriftet haben, in ukrainischer Schriftweise bemalt haben, muss man ja aus unserer Sichtweise schon fast sagen, ne? Weil verstehen tut man das nicht, was man da drauf schreibt. Ja, so lief im Grunde die Vorbereitung, was die Spenden oder was die Sachspenden anging. Die Hilfsbereitschaft von den Bürgern und auch von, also egal ob von nah oder fern, wir haben Pakete auch geschickt bekommen, ja auch von Kollegen von Opti, ne, sind Pakete zu uns geschickt worden mit Medikamenten und Verbandmaterial und solchen Sachen, die war sehr, sehr groß. Also wir hatten ja wirklich ein knappes Zeitfenster, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt natürlich auch nicht 5 Wochen warten, bis das wir fahren. Die Hilfe muss jetzt dahin. Das heißt, wir haben tatsächlich von Montag bis Freitag gesammelt, also 5 Tage. Und wir haben den Bus damit auch wirklich voll bekommen. Also das war so der erste Schritt auf jeden Fall.
Okay. Kann man sich das so wirklich vorstellen, dass ihr so einen Reisebus wie so einen Schulbus, ne, den man von früher halt noch kennt, oder so einen Flixbus, dass der wirklich von oben bis unten vollgestellt war mit Gütern?
Wir hatten Gott sei Dank getönte Scheiben. Also es war so ein richtiger Reisebus, ja, auch mit Toilette und kleiner Bordküche und so. Und auf den Sitzen und oben in den Gepäckablagen und unten in den Gängen überall standen halt Kartons. Die ganzen Schlafsäcke und so, die konnten wir ja gut und Isomatten überall in die Lücken stopfen. Und wir mussten natürlich ein bisschen, ja, wegen der Ladungssicherung, ne, da kamen dann wieder die Experten, der Busfahrer, aufpassen, dass wir wirklich nicht bis unter die Decke stapeln konnten, weil so ein Bus auch weniger Zuladung hat als tatsächlich ein LKW. Wir haben wirklich sehr, sehr viel mitnehmen können, weil wir natürlich auch die Gepäckfächer unter dem Reisebus, diese ganzen Ladeluken, die haben wir ja auch komplett voll gemacht. Und von daher hatten wir schon eine LKW-Ladung im Grunde dabei, ja.
Ja, Wahnsinn. Das heißt, ihr habt 5 Tage gesammelt, habt in den 5 Tagen eigentlich alle notwendigen Güter bekommen, die habt ihr alle beschriftet. Aber wo habt ihr den reingestellt? Wo habt ihr denn einen Bus herbekommen? Wie kriegt man eigentlich so schnell einen Bus organisiert?
Ja, das war dann tatsächlich die etwas größere Hürde, weil, ja, wie das immer so ist auf dieser Welt, mit dem Leid der Menschen versucht der ein oder andere natürlich halt auch Geld zu verdienen, ne? Also es gab einmal diejenigen, die gesagt haben, wir stellen keinen Bus für so eine Tour zur Verfügung, weil es uns schlicht und ergreifend zu gefährlich ist. Ne? So ein Bus hat schnell irgendwie einen Wert von 750.000 Euro. Und wenn der nicht wieder zurückkommt, ja, dann nutzt mir auch eine Kaution von 10.000 Euro nichts, ne? Weil mir fehlt einfach dann der Bus in meinem Fuhrpark. Das waren so die ehrlichen Antworten. Viele haben dreimal uns vertröstet und haben gesagt, wir rufen zurück, wir rufen zurück. Also Markus hat wirklich unermüdlich telefoniert und alle seine alten Kontakte, auch als er selber als Busfahrer noch tätig war, wieder aufleben lassen. Ja, bis wir dann schlussendlich ein Busunternehmen halt auch gefunden haben, die gesagt haben, hey, wir stellen das zur Verfügung. Unsere einzige Bedingung ist, es muss ein Busfahrer von uns mit an Bord sein, was ja auch völlig logisch ist. Und so eine Tour fährst du auch nicht mit einem Busfahrer. Von daher war das für uns die gute Kombination, dass wir gesagt haben, super, wir haben einen Bus, wir haben einen Busfahrer. Markus stellt den zweiten Busfahrer, Team komplett.
Das ist okay, das ist ja spitze. Wenn man jetzt mal so an die Kosten schaut, den Bus muss man ja trotzdem irgendwie bezahlen. Der Busfahrer muss ja wahrscheinlich auch bezahlen. Wenn du jetzt mal so hochrechnest, was hat das alles gekostet und das auch mal für mich oder für unsere Hörer einfach mal runterbrichst, was hat davon was gekostet?
Also wir haben schlussendlich, also eine finale Gesamtsumme kann ich noch gar nicht genau sagen. Es sind noch einige Rechnungen, die auch ausstehen, aber um einfach mal einzelne Beispiele auch zu nennen, die Spritkosten, das war natürlich jetzt auch der ungünstigste Zeitpunkt, ne, was die Spritkosten, das ist ja nochmal ein separates Thema, aber wir mussten vor Ort übernachten, das heißt, wir hatten Hotelkosten. Auch da sind wir tatsächlich auch relativ weit außerhalb gewesen, weil direkt vor Ort die Hotels einfach nicht bezahlbar gewesen wären. Da wären wir in Hotelpreisen von 2.000 Euro gewesen, wo wir gesagt haben, das kann nicht sein.
Mit 3-4 Leuten, ne?
Ja.
Also ihr wart ja zu dritt plus der Busfahrer, ne?
Ja, genau. Nico, ich.
Also 500 Euro pro Nacht.
Genau, ja.
Pro Nase.
Ja.
Okay, Wahnsinn.
Genau, und wir haben dann natürlich auch für uns die Notwendigkeit gesehen, Dinge auch hinzuzukaufen an Hilfsgütern, die nicht in ausreichender Zahl gespendet worden sind. Zum Beispiel so Sachen wie Stromgeneratoren. Also wer hat den mal eben im Keller stehen und bringt den als Spende vorbei? Das heißt, das war eben auch für uns wichtig, für genau diese Sachen eben auch Spendengelder zu sammeln, weil die mit Geld in der Ukraine tatsächlich gerade nicht viel anfangen können, weil ja da alle Geschäfte zu haben. Aber ein Stromgenerator, ne, da kann eben wieder viel mit betrieben werden. Auch Powerbanks, solche Sachen. Also da haben wir dann eben auch Geld für in die Hand genommen. Also wir sind...
Was kostet so ein Stromgenerator denn?
Ja, also, so um die 200 Euro ungefähr. Wir haben einen tatsächlich gespendet bekommen. Den haben wir auch richtig gefeiert, als der damit reinkam. Der hatte den im Keller, hat gesagt, funktioniert noch, aber ich brauche ihn gar nicht, ne, und könnt ihr nehmen. Und wir haben dann selber nochmal 10 Stück eben auch besorgt. Powerbanks haben wir auch wirklich viele gespendet bekommen. Auch alle vollgeladen, also super mitgedacht, auch von den Leuten, dass die original dann auch ausgepackt wurden, vollgeladen sind, dass wir sie vollgeladen auch mitgenommen haben. Also gerade so diese Sachen, was jeder nicht ohne Ende zu Hause hat. Ne? Ich sag mal Ibuprofen, Paracetamol, abgelaufene Verbandskästen aus dem Auto. Das haben viele Leute zu Hause. Aber du wirst auch nicht 5 Powerbanks da liegen haben, wo du jetzt sagst, okay, die kann ich mal eben spenden. Das heißt, da haben wir eben dann zugekauft. Ne? Und also das heißt, wir sind summa summarum bei, ja, mit den Sachen, die wir zugekauft haben, ich schätze in Endsumme ungefähr bei 6.000 bis 8.000 Euro Unkosten gelandet, weil wir alleine natürlich schon 2.000 Euro an Spritkosten hatten. Das Busunternehmen, also da konnten wir nochmal gut mit denen reden.
Also das ist gar nicht so profan, wie man sich das eigentlich immer so vorstellt. Aber dann bist du bei 6.000 bis 8.000 insgesamt gelandet und dann habt ihr euch dann, wenn ich mich recht erinnere, vergangene Woche Samstag auf den Weg gemacht, richtig?
Genau, wir sind ja schon davor die Woche Samstag, genau. Also am 12.3. sind wir losgefahren und haben am Abend vorher halt den Bus beladen. Wir brauchten natürlich auch ja Verpflegung. Also wir wussten ja, unser Ziel ist es, so um die 40 Leute mit zurückzubringen. Das heißt, wir wussten auch, wir fahren circa 20 bis 24 Stunden mit denen. Also brauchen wir natürlich auch irgendwie Verpflegung für die an Bord. Das heißt, auch diese ganzen Sachen haben wir natürlich im Vorfeld noch organisieren müssen. Also hier haben wir auch Gott sei Dank ein bisschen Zuschüsse auch von befreundeten Rewe-Inhabern. Und oh, das ist jetzt Markenwerbung, darf ich das nennen?
Naja, alles. auch das Busunternehmen, das können wir gerne mal nennen. Das ist nämlich richtig nett.
Da durften wir halt darauf zurückgreifen, dass die uns da auch nochmal unterstützt haben und uns entsprechende Lunchpakete dann auch einfach gepackt haben. Ne? Und da haben wir also von verschiedenen Bürgerinitiativen echt super, super viel Unterstützung dann im Kleinen immer bekommen, so dass sich das für uns dann halt sehr gut summiert hat. Bei uns blieb natürlich die gesamte Organisation. Das heißt, wenn wir noch einmal ganz kurz 2 Tage vor unserer Abfahrt gehen können, haben wir nämlich noch eine Riesenhürde dann zu bewältigen gehabt. Das heißt, es stand alles. Wir haben soweit, die Orga stand. Wir hatten alles soweit geplant und bekamen dann den Anruf wieder von der Stadt, dass in der Zwischenzeit, es lag jetzt ungefähr eine Woche dazwischen, dass in der Zwischenzeit sich die Situation so verändert hat, dass alle Kommunen die Info bekommen haben, dass sie Flüchtlingsplätze in gewisser Anzahl bereithalten müssen und diese von Berlin aus offiziell zugewiesen werden. Und das hat dann dazu geführt, dass wir die Info bekommen haben, die Flüchtlinge, die ihr mit zurückbringt, können wir hier nicht zentral unterbringen. Wir müssen diese Plätze freihalten für die offiziell zugewiesenen aus Berlin. Und jetzt standen wir halt vor der Frage, blasen wir dann diese Aktion jetzt ab oder wie machen wir das? Und naja, wenn man Opti-Mitarbeiter ist, bläst man nicht mal einfach was ab, was man sich in den Kopf gesetzt hat. Also haben wir uns hingesetzt, waren erstmal 2 Stunden gefrustet und haben dann gesagt, okay, dann jetzt erst recht, diese Menschen brauchen Hilfe. Ne? Das war ja nicht irgendein Ausflug, das haben wir uns immer wieder vor Augen gehalten, sondern diese Menschen brauchen Hilfe. Ja, und deswegen haben wir gesagt, gut, wenn die Hilfsbereitschaft doch im Moment so groß ist, dann schaffen wir es auch, für die Leute, die wir mitbringen, private Unterkünfte zu organisieren. Das heißt, wir haben den nächsten Aufruf gestartet, wieder bei Social Media, WhatsApp-Status und Co. Und es haben sich so viele Menschen einfach, wir haben alle angerufen, die wir kennen und wo wir wissen, die haben ein bisschen Platz dafür, so viele Menschen einfach bereit erklärt, dass wir nach dieser Absage von der Stadt wirklich 7 Stunden später den Bus voll organisiert hatten. Also wir hatten dann Unterkünfte für alle Leute, die wir mitbringen wollten. Und das hat uns einfach immer wieder bestärkt, also wenn es auch diese Rückschläge gab, aber es hat uns immer wieder bestärkt, okay, wir haben die Unterstützung, es ist richtig, das zu machen und wir fahren nicht leer wieder zurück.
Ich meine, man muss da wirklich immer und immer und immer wieder unterstreichen, was für eine tolle, hilfsbereite Welt wir hier vorfinden. Ne? Also ich meine, wir waren selber im Zweiten Weltkrieg, waren wir auf dem Marshallplan auf so viele andere Sachen angewiesen, wo uns andere Länder, uns Bürgern geholfen haben, also in den Generationen vor uns natürlich. Und ich finde es toll, dass wenn man so abends schaut oder wenn man guckt, was da alles gemacht wird von so vielen Leuten und wie sie da unterstützen, das ist wirklich bemerkenswert schön, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man irgendwelche besonderen Eigenschaften hat, du kannst gut organisieren, Markus kann gut Bus fahren, hat ein super Netzwerk, kriegt auch alles bei Leuten auch irgendwie zurecht, er hat auch bestimmt mit Rewe gesprochen oder mit anderen, dass die Lunchpakete gibt. Und Nico ist so die ideale Mischung aus euch. Das heißt, ihr könnt dann ja im Prinzip alles machen und dann habt ihr noch ganz tolle Leute, die alles da unterstützen. Und da muss man einfach sagen, also das kann einem da sehr, sehr glücklich machen, dass es so viel Unterstützung gibt. Und ich meine, alleine, da sieht man immer mal, dass man, wenn man alleine da stehen würde, man hätte genau nichts, ne? Man würde genau nichts hinkriegen. Man hätte keinen Bus, man hätte eine gute Absicht, ne? Und am Ende des Tages kann man auch mit einer guten Absicht vielleicht eine Spende irgendwo hin machen zu jemanden oder zu einer Organisation, die man da vertraut. Aber wenn man die Möglichkeit hat und die Gelegenheit dann auch wirklich nutzt wie ihr, dann kann man vielleicht auch ein bisschen mehr machen. Na, und das finde ich super. Nee, aber okay, dann ist das nochmal gekommen kurz vorher. Das heißt, geschätzt 40 Leute konnten von einem auf den anderen Tag nicht verteilt werden. Habt ihr dann durch eine private Initiative verteilt, sind sozusagen in auch viele, viele Familien in Mönchengladbach haben sich da bereit erklärt, was ja super ist. Und dann ging die Busfahrt los und ihr seid dann 20 Stunden gefahren. oder? Wie viele Stunden seid ihr hingefahren?
Ja, genau. Wir sind dann gefahren. Auf dem Hinweg haben wir einmal zwischenübernachtet, weil das ist natürlich eine wahnsinnige Anstrengung für die Busfahrer. Und da klar war, auf dem Rückweg müssen die ganze Nacht durchfahren. Wir können nicht mit den 40 Leuten ins Hotel gehen. Da haben wir gesagt, müssen wir die Hinfahrt ein bisschen entzerren sozusagen. Genau, dann haben wir in Katowice zwischenübernachtet. Und am nächsten Morgen beim Frühstück, also da kam dann wieder die nächste Hürde, da haben wir dann erfahren, dass in der Nacht zuvor, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag, genau 20 Kilometer nahe der Grenze gebombt wurde, wo unser Zielort war. Erstmalig eben auch. Und dadurch sind unsere Kontakte, die wir ja über die ukrainische Familie hier aus Mönchengladbach hatten, grenznah dort abgezogen worden. Aus Sicherheitsgründen ist das dort alles evakuiert worden. Das heißt, wir standen jetzt wieder vor dem Nichts. Also wir hatten keine Kontakte mehr vor Ort. Wir hatten keine Leute mehr vor Ort, die wir jetzt so mal eben einsammeln konnten. Und wir standen jetzt wieder da, sind von Katowice dann natürlich trotzdem erstmal weitergefahren und haben gesagt, gut, dann brauchen wir jetzt wieder einen Plan B, um trotzdem wieder nicht leer zurückzufahren, weil es war ja nun mal unser Ziel, Hilfsgüter hinzubringen, die wir auch immer noch im Bus hatten und eben auch Menschen zu retten und mit nach Deutschland eben zu bringen. Genau, und dann sind wir weitergefahren, erstmal zu der Abladestelle. Da hatten wir einen Kontakt. Das Abladen dort war phänomenal. Also wie wir, als wir unseren Bus mit den ganzen Hilfsgütern leergeräumt haben, stand nebenan direkt ein LKW und es ist sofort 1:1 in den LKW umgeladen worden. Die Leute da vor Ort, die ehrenamtlichen Helfer auch, haben natürlich mit angepackt. Und wir konnten gar nicht so schnell in unserem Bus zurück, wie dieser LKW schon auf der Straße war. Also wirklich, die haben kaum die Ladeluke zugehabt da, also mit laufendem Motor ist beladen worden. So dringend werden diese Sachen halt da benötigt und direkt, das wird nicht zwischengelagert, sondern sofort einfach weitergefahren. Und dann war, ja, unser Bus eben leer.
Entschuldigung, Katja, woher weiß man denn, dass das nicht irgendwelche Leute sind, die einfach nur die Ware dann klauen? Kann man sich irgendwie identifizieren oder weiß man, dass da, also habt ihr da irgendwie so eine Sicherheit gehabt, dass das dann auch wirklich in die Kriegsgebiete oder dahin kommt, wo es dann hinkommen soll?
Ja, wir hatten jetzt natürlich das große Glück durch die Kontakte hier aus Mönchengladbach, dass wir eben das von hier aus quasi schon über die ukrainische Familie organisiert wussten. Es war aber tatsächlich da auch vor Ort alles offiziell beschildert und die waren auch alle mit offiziellen Westen und sowas eben auch ausgestattet, sodass man dann wusste, okay, das ist jetzt nicht einfach nur irgendeine Bande, die dann damit drei Orte weiter innerhalb von Polen dann irgendwo bleibt und die Powerbanks verkauft oder so. Genau, aber da gebe ich dir natürlich recht, also diese Sicherheit sollte man sich natürlich irgendwo dann auch holen, ja.
Okay, das heißt, das war so eine Abladestelle, aber das war jetzt nicht die Aufnahmestelle für die Flüchtigen. Das heißt, von dieser Abladestelle seid ihr, so wie ich dich jetzt verstanden habe, wie du es angedeutet hast, dann weitergefahren zur Flüchtlingsaufnahme.
Genau, ja, genau. Wir sind dann direkt halt dann auf eigene Faust, weil wir jetzt dann ja keine Kontakte mehr dort hatten, ein Stück noch weitergefahren. Auch da sind wir direkt von Polizei empfangen worden. Sehr, sehr gut organisiert alles. Also wirklich da Hut ab für die Polen, was die da wirklich im Moment gerade leisten. Und sind dann auf diesen Platz. Also das heißt, die haben ein altes Einkaufszentrum, haben die umfunktioniert zur Ankunftsstelle für die Flüchtlinge dort. Und da ist halt eben großer Parkplatz natürlich vor, wo dann die Busse entsprechend stehen können. Ja, da begann dann das richtige Abenteuer natürlich für uns. Das heißt, hier sind wir Gott sei Dank mit Englisch relativ gut weitergekommen. Da war Nico dann auch unser Hauptkorrespondent. Also jeder hatte so seine Funktion bei uns an Bord. Und das heißt, wir haben uns erstmal als Fahrer dort registrieren müssen. Und das war uns auch sehr, sehr wichtig. Es wird ja leider, wie das immer so ist, sehr, sehr viel Menschenhandel in dieser Zeit jetzt gerade betrieben. Und das heißt, uns war eben auch wichtig, wir wollen uns da offiziell mit unseren Pässen registrieren, dass nachvollzogen werden kann, wer sind wir, wo kommen wir her, was haben wir vor, wo fahren wir hin. Genau, das haben wir dann also im ersten Schritt gemacht. Und das ist alles dort provisorisch in diesem Einkaufszentrum aufgebaut worden. Das heißt, wenn man sich so ein Einkaufszentrum vorstellt, dann sind ja diese ganzen Glasscheiben von den einzelnen Geschäften. Und hinter jeder Glasscheibe war halt eine andere Funktion. Das, ne, in Raum 1 war eben die Registrierung, in Raum 7 war die Flüchtlingsregistrierung. Dann hingen überall provisorisch gebastelte, auf Pappschildern mit Edding beschriftete Plakate, damit du dich selber orientieren konntest. in Raum 10 zum Beispiel waren die Flüchtlinge drin, die halt nach Deutschland möchten. Ne, da war mit Spraydose dann oben drüber die 10 gemarkert. Und die Räume waren alle mit Feldbetten ausgestattet, sodass sie sich da aufhalten können. Und ja, draußen auf den Parkplätzen waren überall Zelte mit Verpflegungsstationen. Da hat einer Paella gekocht. Der nächste stand da mit dem Zuckerwattestand für die Kinder. Also so, dass halt auch ein bisschen humanitäre Hilfe natürlich dort auch vor Ort ist. Ja, und dann haben wir gesagt, gut, wir müssen jetzt hier irgendwie ein bisschen auf uns aufmerksam machen. Wir hatten Gott sei Dank in der Vorbereitung schon uns in Ukrainisch auch ausgedruckt den Schriftzug Deutschland, Mönchengladbach und die Deutschlandfahne. Und dazu haben wir dann selber noch gebastelt. Also wir haben dann unsere Buntstifte, die wir für die Kinder im Bus nachher an Bord hatten, und unsere Textmarker genommen und selber noch Plakate eben gebastelt, um das dort alles aufzuhängen. Nikos Handynummer angegeben, damit die Leute sich melden können, wenn sie eben mitfahren wollen. Und da haben wir halt draufgeschrieben, morgen, ich weiß nicht mehr, 13 Uhr oder so, Abfahrt nach Mönchengladbach, Deutschland. Und genau, das haben wir dann da überall eben verteilt und haben uns, ja, wie gesagt, als Fahrer dort registriert, sodass wir auch gelistet waren. Da hingen überall Monitore. Das heißt, da konnte auch jeder sehen, die und die Fahrer fahren eben entsprechend nach Mönchengladbach.
Okay. Okay, das heißt, dann seid ihr schlafen gegangen, am nächsten Tag wart ihr dann relativ zeitig wahrscheinlich wieder da und habt diese Familien, die dann den Wunsch geäußert haben, nach Deutschland, dann nach Mönchengladbach zu kommen, die habt ihr dann ja willkommen geheißen und habt die dann platziert im Bus. Kann ich mir das so vorstellen, oder?
Ja, genau, so in etwa war das. Wir haben mit vielen Helfern natürlich, auch wahnsinnig viele Helfer sind dort vor Ort, die wirklich bis zum Zusammenbruch, was wir leider Gottes auch in zwei Fällen dann auch live erleben mussten, bis zum Zusammenbruch dort wirklich arbeiten. Mit denen haben wir natürlich auch viel gesprochen. Ne? Wisst ihr, welche Gruppe, welche Familie noch nach Deutschland möchte? Wir können die mitnehmen, wir haben Platz im Bus. Und dann ging das wirklich, als das so einmal losgetreten war, ging das dann schnell. Also weil dann standen die Leute halt wirklich vor dir. Wir hatten ukrainische Dolmetscher am Telefon parat. Das heißt, wenn wir mit Englisch nicht weiterkamen, habe ich hier in Mönchengladbach zwei Ukrainerinnen angerufen. Die haben dann mit den Leuten gesprochen und erklärt, wo wir hinfahren. Ja, und dann hast du die Leute wirklich weinend vor dir gehabt, weil die so glücklich waren, dass sie jetzt einen Platz im Bus bekommen haben. Und dann, ja, war der Bus dann, was wir am Tag zuvor, wo wir vor einem leeren Bus standen und gedacht haben, wir müssen leer zurückfahren, war dann innerhalb weniger Stunden dann wirklich voll. So dass wir in Summe dann tatsächlich 39 Menschen mit zurückgebracht haben. Babys dabei, okay. Kleine Kinder.
Okay. Oh Mann. Ja, und gut, dann seid ihr losgefahren. Und wie war das? Mucksmäuschen still? Oder haben die, also was ist da für eine Stimmung? Was sind die traurig, dass sie da wegfahren müssen aus der Ukraine? Oder was nimmt man da wahr?
Also die Stimmung war, so wie ich jetzt auch immer noch im Nachhinein drüber nachdenke, wir hatten ja wahnsinnig viele Kinder an Bord, und wenn man sich so einen Reisebus mit halb voll Kindern, halb voll Erwachsenen vorstellt, dann ist das eigentlich tendenziell eher laut, ne? Klar, weil die spielen, weil die rumalbern und so weiter. Da kommt auch mal eine härtere Ansage, Mensch, jetzt lass das doch mal oder sowas. Sowas gab es gar nicht. Also das war wirklich sehr erschreckend. Natürlich waren die alle komplett K.O.
Also Mucksmäuschen still, keiner hat was gesagt, die Kinder saßen genau. Ruhig, ach, ist wie bescheiden.
Ja, also viele haben, also erstens sind die sowieso sehr, sehr bescheiden, auf jeden Fall, und dann waren die natürlich komplett am Ende ihrer Kräfte, also den Babys hat man angesehen, eigentlich weinen sie gerade, aber ihnen fehlt die Kraft zum Weinen, ne? Also das waren wirklich so einprägsame Bilder. Gepaart mit Dankbarkeit natürlich, dass sie jetzt im warmen Bus, wir hatten Decken überall auch ausgelegt und so, dass sie da sitzen, sich was zu essen und zu trinken nehmen konnten und einfach nur schlafen konnten auch, ne? Auch wenn der Bus natürlich nicht das bequemste ist, trotzdem konnten sie jetzt dadurch, dass wir so eine lange Fahrt vor uns haben, auch einfach schlafen. Und viele von denen haben das auch stundenlang wirklich, auch von den Kindern. Trotzdem haben wir das Gefühl gehabt, dass auch logischerweise sehr viel Angst natürlich mit dabei ist. Ne? Wir hatten jetzt also ja, ich war die einzige Frau, ne? Ansonsten Nico, unser Busfahrer Willi und Markus, die drei Männer mit dabei, und du nimmst jetzt hier Frauen und Kinder und fährst und die wissen im Grunde gar nicht, wohin. Und dann habe ich unseren ukrainischen Kontakt in Mönchengladbach angerufen und habe gesagt, pass auf, ich sag dir jetzt mal einfach ein paar Punkte, die für uns wichtig sind, schreib dir die auf, übersetz die bitte. Und dann rufe ich dich gleich wieder an, habe dann mein Handy auf Lautsprecher gestellt und das Busmikrofon da dran gehalten. so dass die Valentina dann halt zu den Leuten im Bus auf Ukrainisch sprechen konnte, auch sagen konnte, Mensch, ne, ich wohne auch in Mönchengladbach, ihr kommt hier an, ich bin dann auch da, wenn ihr ankommt. Es passiert euch nichts, wir bringen euch in Sicherheit, wir haben private Unterkünfte für euch. Und wie geht's weiter? Wie lange fahren wir? Wo machen wir Stopps? Wie sollen die uns ansprechen, wenn die irgendwas brauchen oder irgendwie solche Sachen halt, ne? Also um denen so ein bisschen Sicherheit, das haben wir 2-3 Mal gemacht, um den Menschen an Bord eben auch zu signalisieren, hey, wir sind hier tatsächlich keine Menschenhändler. Wir sind offiziell auch durch die Polizeikontrolle. Wir haben alle hier diese Bändchen auch bekommen, ne? Ich hab's noch nicht abgelegt. Irgendwie, es soll von alleine abfallen, habe ich mir gedacht. Und die Registrierungsnummer da drauf mussten wir halt dort bei der Polizeikontrolle dann eben auch abgeben. Und die Sicherheit wollten wir den Reisenden, wenn ich sie jetzt mal so nenne, natürlich auch geben. Haben wir dadurch natürlich auch, glaube ich, geschafft. Also dadurch, dass wir auf Ukrainisch zu ihnen dann auch sprechen konnten. Ja.
Okay, dann seid ihr dann diese ganzen 20 Stunden zurückgefahren, habt da so ein bisschen die Angst. Ich meine, ob ihr 20, 2 Stunden oder 40 fahrt, die wissen ja eigentlich gar nichts, ne? Das muss man sich mal vorstellen, wie klaustrophobisch das auf die Leute wirken muss. Dann seid ihr angekommen in Mönchengladbach. Ich überspringe es mal so ein bisschen. An dem Ankunftsort haben dann schon die Leute gewartet, die Familien oder besser gesagt die Frauen und die Kinder, das muss man ja mal so fast deutlich sagen, die Frauen und Kinder dann in Empfang genommen haben, richtig?
Ja, genau. Ja, Nico und ich haben, während die Busfahrer die ganze Nacht durchgefahren sind, haben Nico und ich die ganze Nacht durch geplant, wen packen wir in welche Familie, weil es hat ja nicht jeder Platz für 3 Schlafplätze. Das heißt, die Mutter mit 2 Kindern konnte ich nur in bestimmte Familien geben. Das haben wir die ganze Nacht durchgeplant. Zu den Familien dann hier in Mönchengladbach auch Kontakt aufgenommen, dass sie wussten, okay, wir sind losgefahren, wir kommen dann und dann an, da ist der Abholort. Genau, und das hat wirklich gigantisch gut geklappt. Als wir mit dem Bus ankamen, standen alle auf diesem Platz, wir haben einen ganz ruhigen Platz gewählt, wo kein Trubel drumherum ist, damit die in Ruhe dort ankommen können. Und dann haben wir immer eine Gastfamilie nach vorne an den Bus geholt und die Familie dann auch aus dem Bus quasi rausgeschickt und einzeln dann übergeben, damit wir kein Gewusel draußen auf dem Platz haben, dass alles in Ruhe und koordiniert dann eben auch ablaufen konnte. Dann haben die jeweils ihre kleine Tüte, die sind ja auch nicht mit großen Koffern oder so angekommen, ne? Die waren dann mit einer kleinen Einkaufstasche oder mit einem Rucksack oder so da, ihre kleinen Sachen dann noch genommen und ja, wurden dann von den Gastgebern dann dort ganz herzlich in Empfang genommen. Es sind wahnsinnig viele Tränen natürlich geflossen, weil das ja ein unglaublich emotionaler Moment dann auch einfach war, ne? Also für die Gastgeber, es war alles super aufregend und auch für die Familien, die jetzt an ihrem neuen, zumindest übergangsweise Heimatort dann eben auch angekommen sind.
Wie kann man sich denn deren Gepäck vorstellen? Jetzt hast du schon gerade eben gesagt, so kleine Taschen. Ist das nicht irgendwie erschreckend, wie wenig Gepäck da so ein Leben ist, ne? Also wenn da so 2 Leute kommen, Mutter und Kind oder Mutter und 2 Kinder, wie das Leben dann in so eine Tasche reinpasst?
Ja, das ist wirklich, also wir haben auch da gesessen und gedacht, ja, okay, aber wenn du 5 Tage zu Fuß unterwegs gewesen bist, dann nimmst du halt auch keinen großen Koffer mit, weil das kannst du gar nicht schleppen. Aber wenn man sich zu Hause, bei sich zu Hause umguckt und sagt, was lässt man alles zurück, ne? Also mal von Klamotten ganz abgesehen, aber auch Erinnerungen und sowas alles, was du nicht mitnehmen kannst, was eventuell schon zerstört ist oder in den nächsten Tagen und Wochen dann eben zerstört wird. Also das war wirklich erschreckend. Also mit was für kleinen Taschen, die dort angekommen sind, wirklich eine Mutter mit 3 Kindern. Und fahr mal mit einer Mutter mit 3 Kindern, fahr mal in Urlaub, was du da an Gepäck brauchst. Und die kommen da wirklich mit einem kleinen Koffer für alle 4 zusammen an. Also das ist Wahnsinn, ja.
Kamen die aus der ganzen Ukraine oder kamen die nur aus den grenznahen Bereichen zur polnischen Grenze oder wo kamen die Leute?
Nee, die kamen tatsächlich von überall her.
Also auch Mariupol und so weiter, also auch aus den südlichen?
Genau, also da oder auch Kiew oder Kharkiv oder so, genau da überall. Deswegen hatten die zum Teil, das hat man denen natürlich auch angesehen und so blöd, wie es jetzt klingt, aber man hat das natürlich auch gerochen, dass die halt wirklich lange unterwegs waren zum Teil, ne? Und die waren also nicht nur irgendwie grenznah, nur mal eben 10 Kilometer oder so über die Grenze gelaufen, sondern die waren teilweise wirklich halt Tage unterwegs.
Kann man sich das so vorstellen, dass die dann ich meine, das muss ich einfach mal in Worte fassen. Die lassen ihr Haus mit allen Sachen, mit allen ihren Erinnerungen, mit allen, was sie über Generationen oder in ihrer Generation haben, lassen sie da, schnappen sich das, was sie jetzt für die nächsten paar Tage brauchen, tun das irgendwo zusammen und versuchen, ihr Leben zu retten.
Ja, genau so ist das, ja. Also das ist für uns, ja, ich hoffe, dass wir es alle nie nachempfinden müssen, ne, dass die Situation für uns selber nie so kommt, dass wir auch mal so handeln müssen. Aber man realisiert das auch ehrlicherweise vor Ort gar nicht so direkt, ne, sondern man kommt sich immer, Nico hat das immer verglichen mit, ich komme mir vor wie in so einem Computerspiel. Wie wenn ich durch so eine leere Einkaufshalle laufe und dort gegen irgendwelche Leute kämpfen muss oder irgendwelche Leute retten muss oder so. Also es war irgendwie so ein bisschen unwirklich, ja.
So surreal, ne?
Ja, genau.
Okay, jetzt seid ihr eine gute Woche wieder hier. Die Familien sind, sagtest du, bis auf zwei sind auch alle noch hier. Ihr trefft euch nachher, glaube ich, zum Café. Wie haben die Gastfamilien so mit einer Woche die Gäste hier, wie haben die dir gegenüber so reagiert? Schreiben sie dir hin und wieder mal eine Nachricht und sagen, also wie gesagt, wir wissen gar nicht, die sind so bescheiden, die sagen gar nichts, wir wissen gar nicht, was wir denen zu essen, kaufen oder kochen sollen. Wie machen wir das? Da hast du doch, so wie ich dich kenne, doch auch wieder Listen erarbeitet, was sie kochen sollten und was sie einkaufen sollten, um da irgendwie, oder wie ist das Verhältnis?
Ja, also ich muss sagen, man fühlt sich natürlich verantwortlich, ne? Wenn man so eine Gruppe hier hingeholt hat und die privat untergebracht hat, fühlt man sich natürlich verantwortlich. Und ich habe direkt am Anfang eine WhatsApp-Gruppe angelegt mit allen Gastgebern, damit da einfach auch ein Austausch stattfinden kann und damit ich nicht der einzige Ansprechpartner auch bin. Und wir haben tatsächlich täglich auch Kontakt untereinander. Und heute treffen sich dann, wie gesagt, auch die ganzen Ukrainer untereinander nochmal. Die freuen sich auch alle total. Aber es sind in den ersten Tagen, also die ersten Tage waren sehr, sehr anstrengend nach der Ankunft, weil für uns alle wichtig war, wir möchten die Ukrainer so schnell wie möglich anmelden in der Kommune, damit auch eine Krankenversicherung und sowas alles stattfindet. Das heißt, wenn irgendwie was passiert oder damit die Kinder vielleicht auch ja mittelfristig in die Schule gehen können und so. Das heißt, diese Registrierung war für uns total wichtig. Während der Kriegszeit ist auch der Paragraph 20 der Aufenthaltsgenehmigung, dieser Paragraph ist vereinfacht worden. Das heißt, eigentlich gibt es eine vereinfachte Registrierung. Das ist aber natürlich behördlich nicht so, wenn du heute was verabschiedest, dass das morgen behördlich direkt tipptopp umgesetzt wird, ne? Also sowas kennen wir. Das heißt, da haben wir auch nochmal echt viele, viele Hürden gehabt, bis dass wir dann bei den richtigen Ansprechpartnern waren und es geschafft haben, ja, die Ukrainer dann hier in der Stadt eben auch anzumelden, dass sie krankenversichert sind, dass sie auch Leistungsbezug dann vielleicht auch mal bekommen, weil Unterstützung als private Familie bekommst du nicht. Also du machst es halt auf eigene Kappe und auf eigene Kosten. Und das musste natürlich jedem im Vorfeld bewusst sein. Wir haben aber auch natürlich noch die Situation mit dem Gepäck gehabt. Das heißt, manche hatten ja wirklich nur ein oder zwei Hosen mit. Und deswegen haben wir dann im Nachhinein doch nochmal zu Kleiderspenden aufgerufen und machen jetzt heute Nachmittag, wenn wir diesen Empfangskaffee machen, machen wir quasi auch so ein Privatshopping, habe ich es jetzt einfach mal genannt. Das heißt, da kommen nur unsere 39 Ukrainer. Und wir haben das in den letzten Abenden dann vorbereitet, auch wieder mit Helfern, dass wir da die Kleiderspenden halt nach Größen sortiert hingelegt haben und die sich da jetzt quasi dann eben auch bedienen dürfen an Schuhen, an Klamotten, an Taschen, an Kinderklamotten, Kinderwagen und alle solche Sachen, die du halt für den Alltag im normalen Leben, der nicht vom Krieg dominiert wird, natürlich einfach brauchst, ne? Eine Jacke, ein paar Oberteile und sowas alles.
Oh Mann. Ja, Katja, würdest du so etwas nochmal machen? Würdet ihr das nochmal machen?
Ja, du hattest mir die Frage ja direkt am Tag unserer Ankunft auch schon gestellt. Und da haben wir gesagt, wir brauchen 2 Tage erstmal Überlegungszeit und erstmal Abstand und lassen alles Revue passieren. Und jetzt ist aber ja die Entscheidung gefallen. Wir haben mit dem Busunternehmen auch schon wieder Kontakt aufgenommen und für den 8. April ist auch die nächste Fahrt geplant. Das heißt, wir packen den Bus wieder voller Hilfsgüter und bringen dann auch wieder Menschen mit zurück.
Gut, Katja, wir wissen, das kostet 6.000 bis 8.000 Euro und dann wollen wir das mal dazu nutzen, dass wir für die Hörerinnen und Hörer die sich hier ein klein wenig angefasst gefühlt haben, die das mitfühlen konnten. Jeder hat die Möglichkeit, ein bisschen was zu tun. Und wenn man was tut, ist das immer spitzenmäßig. Wo man es tut, ist es immer spitzenmäßig. Hauptsache, man tut was. Und wenn einige auch nicht die Möglichkeiten haben, Leute unterzubringen oder nicht die Möglichkeit haben, wie du, Katja, oder wie eure Lieben, die ihr um euch herum habt, das alles zu organisieren, dann ist das völlig in Ordnung. Aber vielleicht 10 Euro, 20 Euro oder vielleicht 50 Euro. Jeder hat vielleicht die Möglichkeit, da so ein bisschen etwas zu machen. Und in den Shownotes haben wir jetzt mal hier einen Link gepackt, der ganz konkret die nächste Tour von Katja, Markus und Nico finanziert. Auch gerne, wenn jemand davon was hören will, wenn jemand davon auch ein paar Bilder oder irgendein Feedback haben will. Wir haben zwar explizit, oder Katja und Team hat explizit darauf verzichtet, die Geflüchteten zu fotografieren. So etwas ist ja unwürdig, das macht man ja nicht. Aber wenn man da so ein bisschen eine kleine Reiseberichterstattung haben möchte, dann kann man sich da auch eintragen, dass man da einfach so ein bisschen da auf dem Laufenden bleibt. Also 8.4. geht's wieder los. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch dieses Mal das Geld zusammenbekommen. Beim letzten Mal, da kann man so vielen Leuten danken. Vielleicht ein kleines besonderen Dank kann man vielleicht mal, wenn du Walter und Kim Borzahn aussprechen, die eine sehr hohe Summe gespendet haben, so dass das sozusagen 2 Tage vorher erst möglich gemacht wurde. Man ist natürlich im letzten Moment auch immer darauf angewiesen, dass man alles dann noch bezahlen kann, ne? Also ihr habt ja voll eure Zeit investiert und Geld, aber irgendwo ist zumindest ja auch das Geld endlich für euch, die das dann machen. Also wir würden uns da sehr freuen. Katja, ich danke dir sehr für den Bericht. Danke dir stellvertretend für alle, die da mitgewirkt haben und für alle, die darüber hinaus irgendwo versuchen, helfen zu wollen und auch tatsächlich zu helfen. Jede Hand ist gern gesehen und jede Hand braucht man, um dieses Leiden, um diese Tragödie mitten in Europa irgendwie halbwegs abzufedern und den Leuten halbwegs irgendetwas zu geben, wo sie wieder Hoffnung schöpfen, dass das Leben irgendwie doch noch irgendwo besser weitergehen kann. Vielen Dank, Katja, dir stellvertretend für dein Team und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, wenn Sie den Link in den Shownotes aufrufen und dann den Betrag, den Sie geben könnten, um so etwas zu unterstützen, wo Sie wissen, wir stehen da auch hinter, wir machen nichts, wir promoten nichts, wo wir nicht selber sagen, das ist tipptopp und das sind unsere eigenen Leute, die das selber organisieren, die selber dafür sorgen, dass jeder Cent an der richtigen Stelle ausgegeben wird, die selber gut rechnen können und gut organisieren können, sodass da auch kein Quatsch gemacht wird. Das sind schlaue Leute, die eine gute Sache machen. Und wenn sie dafür einstehen, dann würden wir uns sehr freuen. Oder ich spreche von wir, es sind Katja, Markus und Nico, die das in der Hand haben. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie friedlich. Bis zur nächsten Folge des Praxisflüster-Podcasts. Ihr und euer Christian Henrici.